Diese Folge wird unterstützt von der Diversity Academy.
Heute wird's persönlich. Wir stellen uns endlich mal richtig vor. Wer sind eigentlich diese zwei Frauen hinter dem Mikrofon Unverschämt und Unbequem? Wir reden darüber, wer wir sind, was uns verbindet, was für Vorurteile wir voneinander hatten und welche Werte uns wirklich wichtig sind. Und wenn ihr denkt, nur Mimi hat am Ende keine Ahnung von Musik, dann bleibt dran. Denn das erste Mal scheitert auch Beri grandios an popkultureller Bildung. Willkommen zu Unverschämt und Unbequem, euer Podcast für intersektionalen Feminismus, Popkultur und Arbeit und Karriere. Ganz ohne Bullshit und Filter.
Heute wird's persönlich. Wir stellen uns gegenseitig die Fragen, die sonst keiner stellt.
Genau, wir haben uns ein paar richtig coole Fragen ausgedacht, weil wir dachten, dass ihr gar nicht wisst, wer wir sind. Und wenn wir Feedback von anderen bekommen, hören wir auch häufig, ey, wer ist denn eigentlich diese Frau? Und genau, dass wir dachten, wir steigen heute einfach mal ein und stellen uns vor. Und fangen erstmal damit an, euch zu erzählen. Und es wird aber jetzt nicht so professionell, also es ist jetzt nicht wie in einem Interview, sondern wir stellen uns Fragen, die man normalerweise Leuten nicht stellt, weil sie vielleicht zu persönlich sind, zu unverschämt und zu unbequem. Und haben auch vor, ohne Filter zu antworten, richtig?
Ja, ich habe eine Frage wiederum. Sollen wir uns selbst vorstellen oder sollen wir einander vorstellen? Und dann sehen wir, was wir eigentlich nicht übereinander wissen, oder ist das so krass?
Wir können es probieren, weil am Ende schneide ich es raus, wenn ich so über gar nichts über dich weiß. Lass versuchen, uns gegenseitig vorzustellen.
Okay, ich habe jetzt auch ein bisschen Angst und Respekt, aber ich versuche es jetzt einfach, okay? Mimi heißt mit Vollnamen.
Jetzt geht's schon los.
Jasmin Ben Maximovic. Sie lebt im Nordosten Deutschlands. Ich will jetzt nicht so viele Details geben, vielleicht willst du es ja nicht sagen, wo du wohnst. Ist People and Culture, also entweder Head oder Lead, also auf jeden Fall auf einer sehr hohen Position in einem Social Startup und hat zwei wundervolle, sehr süße Kinder, die ich per Video schon kennenlernen durfte. Hat Jura studiert und bis dato aber mehr in Richtung HR gearbeitet. Ist Deutsch-Ägypterin, also quasi zur Hälfte Deutsch, zur Hälfte Ägyptisch, stämmig. Hat auch mal in Berlin gelebt. Und jetzt langsam wird's eng. Also ich weiß, dass Mimi auf jeden Fall nicht viel über Popkultur weiß.
Sagt Veri. Würde ich ja jetzt widersprechen.
Und eher so Female Rage Musik hört, wo ich noch nicht ganz da bin. Und ja, also Mimi ist auf jeden Fall jemand, den du auf Demos treffen kannst. Genau, das ist so jetzt alles, was ich weiß.
Das ist super. Ich hätte mich auch gar nicht viel mehr gesagt, ehrlicherweise. Vielleicht noch mein Alter. Weißt du, wie alt ich bin?
Oh, warte. Ich schätze immer von mir selbst aus. Ich glaube, du bist maximal 2 Jahre älter als ich und ich werde 31 dieses Jahr.
Ich werde 34.
Oh, wow.
Also ich bin 3 Jahre älter.
Okay, aber ich hätte ich will jetzt kein Ageism machen oder so, aber ich habe das Gefühl, wir sind schon gleich alt. Also ich hätte
auch so gesagt.
Ja, okay.
Ja. Außer wenn du mal wieder Gen Z mäßig unterwegs bist. Aber grundsätzlich, ja. Nein, das finde ich voll gut. Das hat eigentlich alles wiedergegeben, wo ich mich auch vorstellen würde. Oh. Super, Beri, du kennst mich besser, als ich dachte.
Oh. So, ich habe mir zwischen Tür und Angel die Folge mal angehört und musste feststellen, dass ich so viel über Mimi vergessen habe. Also, dass Mimi Gilmore Girls gerne geguckt hat, fasse ich bis heute nicht. Ich bin nur noch sehr, sehr überrascht. Und ansonsten auch habe ich das total verdrängt, dass Mimi so aufgewachsen ist wie ich. Also ich kann mich an so viel nicht erinnern, aber was ich über Mimi jetzt über die Zeit gelernt habe, ist Folgendes. Erstens, also es wird wieder so eine kleine Liebesbekundung, aber sie ist super, super verständnisvoll. Ja, verständnisvoll, wenn es um Krankheit geht. Also mir ging es nicht so gut und sie war für mich da und hat mich auch nicht gedrängt und ähnliches. Mimi setzt ihre Prioritäten richtig. Ich finde es super, dass sie ihre Kinder immer bevorzugt und immer einen Weg findet, für sie da zu sein und den Podcast dann drumherum zu planen. Und ich finde es auch sehr beeindruckend, wie sie das macht. Also sie ist super organisiert und da kann ich mir richtig eine Scheibe von abschneiden. Was ich aber oft über Mimi erzähle, ist auch die Leute, also meine Freunde, die Mimi dann irgendwie persönlich kennen, dann sagen so, wow, die ist schon echt sehr direkt und so. Sage ich, ja. Als sich Mimi weniger maskiert hat, habe ich auch festgestellt, okay, also die Sprechweise und die Schreibweise im Chat triggert mich ein bisschen in der Hinsicht, also was heißt triggern, also ist vielleicht das falsche Wort, aber verursachen in mir ungute Gefühle. Also ich dachte so, oh, okay, ist jetzt irgendwie sauer, aggressiv und ähnliches. Aber es ist einfach Mimis Sprech- und Schreibweise. Also sie denkt, sie schreibt, was sie sagt. Nee, sie denkt, sie schreibt, was sie denkt. Und das ist sehr pragmatisch eher, ohne dass es irgendwie auf meine Gefühle zurückgeht. Und das liegt daran, dass sie sich so wohl bei mir fühlt. Aber das ist so alles, was ich über Mimi weiß. Und ich weiß Mimi sehr, sehr zu schätzen, immer noch. Und jetzt sind mehrere Monate vergangen und hoffe, sie kann was mit diesem Einschub anfangen.
Ich probiere es jetzt. Jetzt kann ich mich ja nur noch blamieren, ne? Schon alleine, wenn es um die Aussprache deines Namens geht. Weißt du, ob ich deinen Namen das erste Mal ausgesprochen habe? Als ich das erste Mal Beris Nachnamen ausgesprochen habe, meinte sie zu mir, also für Deutsche hättest du es auch nicht sagen können, oder?
Nee.
Also, du heißt Berivan Akbaba.
Genau.
Beim ersten Mal habe ich Akbababa gesagt oder so. Super peinlich. Also, Beri ist 30 Jahre alt, wird 31 und wohnt, darf ich das sagen?
Ja, sag einfach die nächste. Ja, die nächste
Großstadt.
Kann man das so
nennen?
Einfach.
Ruhrpott nage ich einfach mal da so. Das heißt
ja,
auch Ruhrpott.
Ist nicht Ruhrpott.
Ups, was heißt
das? Das Rheinland.
Rheinland.
Ja.
Aber ich weiß, welches, ich weiß wo. Ich weiß nur nicht, ich weiß, kann nicht Geografie, ich weiß aber, wo du wohnst.
Okay.
Genau, Beri ist verheiratet und ist, wie gesagt, wird 31 Jahre alt und hat ähnlich Wirtschaft studiert und Recht. Ich glaube, es war so ein Doppelstudium, ne? Nee?
Wirtschaftsrecht.
Wirtschaftsrecht, okay.
Ja.
Genau, denkt deswegen, dass ich auf sie herabblicke, aber das tue ich gar nicht. Beri ist aus Kurdistan und ist aber in Deutschland aufgewachsen, hatte als Kind aber nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, sondern hat sie erst später erlangt. Arbeitet selbst auch im HR-Bereich, eher als Generalistin in einem mittelständischen Unternehmen. Ehrlicherweise keine wirkliche Ahnung, was das macht, aber mittelständiges Unternehmen. Und ist super interessiert in Diversity, Equity, Inclusion, macht da auch eine Weiterbildung und ist eine totale Netzwerk-Queen. Ist sie. Also total gut darin zu netzwerken und Leute involviert zu kriegen und Leute anzusprechen. Und ja, man fühlt sich einfach sofort wohl bei ihr. Und auch Beri kann man, denke ich, auf Demos gut antreffen, auch wenn sie früher Angst davor hatte. Feminismus sowieso, großes Thema und intersektionaler Feminismus vor allem. Und super gut darin, einfach auch immer mal wieder marginalisierte Gruppen mitzudenken. Jetzt komme ich langsam schon ins Rudern. Doch, ich hatte irgendwas, was ich total interessant fand, was du letztes Mal gesagt hast. Du hast erst Buchkreditorin?
Ja, Buchhalterin. Genau.
Buchhalterin, hätte ich gar nicht, das war was, wo ich total überrascht war. Sie war früher mal Buchhalterin in ihrem früheren Leben. Und genau, und jetzt ist sie Podcasterin und meine Co-Hostin. Noch irgendwas hinzuzufügen? Habe ich was vergessen?
Nee, um ehrlich zu sein, da hast du mich auch gut zusammengefasst. Also ich wurde auch fast teary. Also ich hatte echt so, also es war sehr berührt, dass du gesagt hast, dass man sich wohlfühlt. Also das weiß ich echt sehr zu schätzen.
Eine Sache, die ich vergessen habe, die man erwähnen möchte, also ich erwähnen möchte, ist, dass du natürlich HR Top Voice warst letztes Jahr. Da war ich sehr stolz auf dich. Ja.
Danke. Props cool. Gehen raus an alle in meinem Netzwerk, die auch für mich gestimmt haben.
Ich habe auch für dich gestimmt letztes Jahr.
Oh, krass.
Ich kann dich noch
gar nicht.
Nee, ich bin dir aber gefolgt und ich fand deinen Post so süß und so mausig. Und dann dachte ich so, oh ja, mal jemand Nettes, nicht irgendwie so ein selbstdarstellerischer, weißt du?
Ja.
Ja, genau. Deswegen habe ich für dich gestimmt.
Okay, Mimi, wie haben wir uns denn kennengelernt?
Dein Kopf ist ja ein Sieb. Ich weiß nur noch, dass du mich irgendwie mal angeschrieben hast.
Wir können ja, ich
wegen
komm mal
einem Coffee-Date gefragt hast. Also du hast ja. mal mich angeschrieben bei LinkedIn. Und meintest, hey, ich hab gesehen, du arbeitest bei Holy, es geht ja super spannend, was ihr macht, also wieder Netzwerk-Queen geworden, ne? Und gefragt, ob du mal Lust auf ein Coffee-Date hast. Und dann meinte ich, jo, lass mal machen, warum nicht? Klingt ja nett. Und dann wollten wir uns eigentlich verabreden zum Teams-Interview oder so, aber du konntest dann doch nicht da. Und dann hast du gesagt, ich könnte es aber im Auto. Da war ich, okay, lass im Auto machen. Und dann war unser erstes Call im Auto, während dein Mann auch nebendran saß und gefahren ist und du dich geschminkt hast. Das weiß ich noch.
Ich schmink mich immer im Auto, ne?
So gut. Ich fand es einfach so sympathisch, dass sie einfach so, weißt du, nicht so perfekt da sitzt, alles vorbereitet, sondern einfach so einen nicen Call, wo du dich geschminkt hast und einfach du selbst warst und wir einfach eine halbe Stunde schnell gequatscht haben. Das war so der Anfang davon.
Ja, stimmt? Ich sehe es auch gerade, ne? Also ich habe dich auch nach einem Kennedy-Link gefragt, weil ich dich super, du hast den selber gesagt, hast du einen Kennedy-Link? Also dachtest, ich hätte sowas. Finde ich irgendwie süß. Also, dass du denkst, ich bin so professionell aufgestellt. Das war, Im Oktober haben wir es ausgemacht.
Es war letztes Jahr im Oktober für alle, die es nicht. Also letztes Jahr im Oktober haben wir und ich unser erstes Mal ausgemacht, uns zu reden, zu quatschen. Und da war ich gerade auch erst ein paar Wochen bei LinkedIn aktiv. Also ich bin ja erst seit letztes Jahr Oktober aktiv auf LinkedIn.
Dann habe ich dir gedankt, ich habe geschrieben, Jasmin, dass du den Beitrag, den ich geteilt habe, likest. Was für eine Ehre, dich jetzt bekannt zu haben.
Das fand ich so süß. Ich fand es so süß, dass ich einfach, da dachte ich mir auch so, macht man das? Ich war ja auch so völlig überfordert mit der LinkedIn-Etikette und wusste nicht genau, wann schreibt man Leuten und wann nicht. Und ich fand es immer super cringe, Leute anzuschreiben. Und ich war halt so dankbar, dass mir mal jemand schreibt und ich da einfach ins Gespräch kommen kann. Das fand ich super sweet.
Ich weiß aber gar nicht mehr, worauf sich das bezogen hat, um ehrlich zu sein. Es ist auch gar nicht so wichtig, aber es war richtig, also das war voll empowering irgendwie, das Gespräch, sehe ich gerade. Voll süß. Und dann haben wir, genau, telefoniert. Da hast du mir noch jemanden empfohlen. Ja, dann habe ich mich gefragt, wie du immer diese Trolls in deiner Dingens bekommst. Zu dem Zeitpunkt habe ich sie Trolls und nicht Dieter genannt.
Ja, sie meint die Dieters, die in meinen Kommentaren immer irgendwelchen Blödsinn von sich geben und ich mich mit denen rumschlage.
Und dann habe ich gesagt, ich will euch gerne bei Promi-Boxen sehen.
Genau, Eve. Eigentlich müssen wir Eve kurz Erwähnung geben, auch wenn er das gar nicht verdient hat. Worüber wir, glaube ich, gebondet haben, ist ein in LinkedIn-Influencer, bei dem ich mich regelmäßig aufgeregt habe und bei Beri mich dann halt darüber auch mal beschwert habe oder auch mal gefragt habe, hey, kann ich das so antworten? Weil ich halt manchmal ein bisschen tone-deaf bin. Ich bin ja manchmal sehr hart in dem, wie ich mich ausdrücke. Und es hilft mir dann, Leute zu haben, denen ich sagen kann, hey, guck mal, das würde ich gerne darauf schreiben. Kann ich das tun? Und Beri ist ja eine mausige Maus, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen unverschämter geworden ist. Deswegen war das sehr hilfreich von mir, für mich zu fragen, hey, wie siehst du das? Nochmal eine zweite Perspektive zu bekommen, ob ich mich wieder zu sehr aufrege oder ob jemand anders es auch so empfindet wie ich. Und dann hast du mir irgendwann mal erzählt, dass du eigentlich vorhast, einen Podcast zu machen. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen.
Ich sehe gerade, du hast geschrieben, hey Beri, würde mich voll freuen über noch einen Coffee-Chat im neuen Jahr. Also du hast quasi nach dem zweiten Date gefragt. Meinte ich, mega, hast du schon eine Zeit im Kopf und hast eigentlich Instagram? Ich habe Instagram und dann hast du gesagt, privat, bla bla bla. Da meinst du, dass Vormittags bei dir eher passt. Da meinte ich aber, ich bin im Urlaub, du meinst, ich ja auch und so. Da hatte ich sogar dir sofort angeboten, dass du mich hättest besuchen können, wenn du alleine bist über die Feiertage.
Stimmt, bist du süß. Aber ich bin gebondet, weil wir beide nicht Weihnachten feiern. Das war auch ein Moment. Ja.
Und dann hast du dich nochmal bedankt, dass ich so wertschätzende positive Posts schreibe. Und da war ich auch wieder teary. Also wir haben total, ey, also ich sehe gerade, also ich werde wirklich gerade teary. Ich weiß nicht, ob das an meinen Tagen liegt oder so, aber wir sind echt super supportive und ich finde das gerade voll schön. Ich glaube, wir haben dann zu dem Zeitpunkt nicht mal über LinkedIn, sondern halt per WhatsApp und Telefon dann über den Podcast geredet. Also ich glaube, nicht schriftlich, sondern dann halt mündlich. Ja. Und das war auch voll die Geschichte, also weil ich hatte eigentlich mich jemand anderem versprochen.
Ich auch.
Du auch, genau, stimmt. Und das hat mir wirklich leid getan, weil ich die Person ja auch persönlich sehr mag. Aber es hat irgendwie ein bisschen sich gezogen. Ich war ungeduldig und gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass es gut war für die Person, dass sie es nicht mit mir macht, weil wir beiden sind halt unverschämt und unbequem. Und ich glaube, die Person, das wäre vielleicht, also es ist nur meine Wahrnehmung, ne? Es muss, also wenn sie zuhört oder es ist nur meine Wahrnehmung, aber ich glaube, könnte auch nach hinten losgehen für den Job, den sie ausführt. Und das war so meine Sorge auch für die Person selbst. Aber ja, so ist unsere LinkedIn-Story. Also es war, lieber auf dem ersten Klick.
Das ist so cringe geil. Genau, so haben wir uns kennengelernt und dann haben wir praktisch gesagt, lass es doch einfach machen. Und dann haben wir gesagt, machen wir es, jo, machen wir. Und dann ging es auf einmal ganz schnell, ne? Von dem Jahr machen wir im Februar, Anfang Februar oder so, bis zur ersten Aufnahme waren es irgendwie 3 Wochen. Und dann haben wir einfach aufgenommen und dann ging es los. Und ja, jetzt sind wir hier und nehmen gerade unsere, glaube ich, 4. Folge auf mittlerweile oder 5. Ich bin mir gar nicht sicher,
welche das ist. Ja, ich bin auch nicht mal sicher, um ehrlich zu sein.
Genau. Das war ein schönes, jetzt bin ich auch teary, jetzt bin ich auch so ein bisschen emotional gerade. Das war eine schöne Story. Es hat einfach geklickt. Manchmal gibt es einfach so Menschen in deinem Leben, weißt du, da musst, also auch für mich, kannst du einfach du selbst sein, ohne Angst haben zu müssen, irgendwie doof zu klingen oder doof zu sein. Und Beri war von Anfang an so eine Person für mich und deswegen.
Ja, also same to you. Ich habe ja auch einfach im Auto mit dir geredet und so weiter und du hast mir unglaublich viele Tipps gegeben und ich weiß immer zu schätzen, wenn man halt nicht gatekeept, ne? Also wenn man halt Sachen sagt, Tipps gibt und nicht das für sich selbst behält. Also Gatekeeping, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erklärt habe, ist halt einfach, dass man Türen, Tore geschlossen hält, aber du hast die Tore aufgemacht und das weiß ich sehr zu schätzen. Boah, jetzt mache ich mal so einen Umswitch von sehr emotional und teary zu, welches Vorurteil hattest du von mir? Was hat sich herausgestellt?
Also ich hatte ich war, habe mich auch ein bisschen geschämt im Nachhinein. Ich habe dich ja kennengelernt und dann haben wir so ein bisschen darüber geredet, wo du herkommst und dass du auch Muslima bist. Und ich hatte natürlich sofort das Vorurteil. Das heißt natürlich, ich hatte sofort das Vorurteil oder sofort so gedacht, hä, aber wenn sie Muslima ist, wie kann sie denn Feministin sein? Das war das Erste, was ich gedacht habe. Und ich habe mich sofort geschämt dafür, das ist natürlich auch nie ausgesprochen. Aber ich dachte mir so, ob ich dann darüber reden kann, dass ich Bi bin, ne? Nicht, dass das dann drauf aufstößt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, davon auszugehen, dass Menschen, die muslimisch sind, nicht intersektionale Feministinnen sein können. Also anscheinend schon. Und du bist ja auch nicht die Einzige. Durch dich habe ich auch ein Netzwerkerweiterung gehabt von vielen Musliminnen, denen ich vorher nicht gefolgt bin oder die ich nicht gesehen habe auf LinkedIn vorher. Und da sind ganz viele Feministinnen. Und Feminismus muss ja auch nicht für jeden genau gleich aussehen. Aber das war, glaube ich, so das größte Vorurteil, das ich hatte. Oder einer der ersten Gedanken in meinem Kopf über dich, die so überhaupt nicht stimmen. Genau.
Ich habe dazu so viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob das den Rahmen sprengen würde.
Sag mal in zwei Bild.
Was ich dir sagen kann, ist, dass die AfD das voll ausnutzt, ne? Also auf den Plakaten oft so ein schwules Pärchen hinstellt und dann sagt, also so ein Bild von jemandem, der afghanisch gelesen ist. Also sie schreiben da auch sowas wie, also auch sogar die Herkunft oder so oder muslimisch gelesen ist und dass die halt euch, eure Lebensweise 100% nicht supporten, deswegen wählt die AfD. Also an so einem Wahlplakat kann ich mich noch erinnern, was echt ekelhaft war. Und das wird oft so geschürt, ja, dass muslimstämmige, also Personen aus dem Nahen Osten, beziehungsweise ihre Eltern und so weiter und die dann auch noch an den Islam glauben, dass sie automatisch queerfeindlich sind und transfeindlich. Und ja, der Asom, aber es ist halt nicht für alle so, weil Liebe ist Liebe und du kannst nicht aussuchen, wen du liebst. Mhm. Es ist einfach so. Kannst du nicht. Und ich würde das halt nie verurteilen. Also gar nicht. Und glaube auch, dass, ich kann es gar nicht erklären, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, also es ist ja einfach keine Wahl. Also es ist ja auch schön und ich würde mich auch voll freuen, wenn du eine gesunde Partnerschaft hast mit egal wem. Genau, und zu Feminismus und Islam. Ich finde sogar, der Kopftuch ist ein feministischer Akt. Mhm. Also, dass du dich bedeckst. Ich trage auch voll oft Baggy-Sachen. Manchmal auch enger, aber oft Baggy, weil ich das einfach mag. Also, dass man nicht sofort meine Silhouette erkennt und so. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich finde es...
Ich finde es halt, die Wahl sollte halt so halt. Feminismus ist halt die Wahl zu haben für mich.
Genau, darum geht's. Ja. Genau, ja. Aber mein Vorurteil dir gegenüber, das ist wirklich, das Wort muss ich wieder erklären, weil ich weiß ganz genau, dass das auch schon mal gefragt wurde. Ich dachte, du bist halt ein bisschen Alman. Also Alman bedeutet auf Spanisch, Türkisch, ich weiß nicht mal auf Kurdisch oder so. Auf jeden Fall bedeutet das übersetzt einfach nur Deutsch. So, und Deutsch sein ist nichts Schlechtes. Aber Alman ist das Pendant zu SpießerInnen. Und zu Leuten, die vielleicht geizig sind, zu Leuten, die irgendwie einen Stock im Po haben und so weiter und so fort. Ja, und ich dachte, egal wie feministisch sie drauf ist, die kann bestimmt auch ein bisschen so spießig sein. Oder so irgendwie, keine Ahnung, also ich will es gar nicht, ich will auch eigentlich pünktlich, ne, manchmal. Aber ich hatte so das Gespräch, ja, keine Ahnung, also das war mein Vorurteil einfach, dass ich dachte so, es kann sein, dass Mimi halt irgendwie strenger ist und weiß was ich. Und ich habe ja auch gar nicht gewusst, dass du so ein bisschen hier so Sparkle von ägyptischem Blut hast. Und das macht natürlich einen Unterschied für mich, also vom Wohlfühlgrad, dass ich weiß, dass du auch so einen Anteil hast. Aber auch so, also ich habe halt gedacht, dass dein und ich habe auch gedacht, dass dein Feminismus, das, was du als Vorteil hattest, nämlich nur bis gewisse Grade reicht. Also dass es gar nicht so intersektional ist. Also als du mir deine Intersektionalität gezeigt hast, wiederum, stimmt, in einer anderen Art und Weise war ich auch so, okay, ich fühle mich jetzt wohl.
Mhm. Und bin ich spießig? Ist jetzt die Frage aller Fragen?
Nee, gar nicht. Du bist nicht spießig.
Ich bin bei ein paar Sachen spießig. Also Pünktlichkeit ist mir schon wichtig, muss ich schon sagen. Okay. Da bin ich schon sehr Allmann.
Ja, aber das ist fair. Das ist auch Respekt, ne? Also es geht darum, dass man sich aneinander respektiert und auch die Zeit. Und du bist halt auch, also ne, du hast zwei Kinder. Du hast so gewisse Zeiträume, wo du Zeit hast. Das ist fair.
Ja, cool. Aber lustig, dass wir ähnliche Vorteile voneinander hatten, was wir beide dachten, wir sind nicht wirklich feministisch. Also dass wir beide dachten, wie intersektional können wir sein. Und ich, weil du Kurdin bist und Muslima und du, weil ich Deutsche bin. Und das finde ich irgendwie total witzig, dass wir eigentlich dasselbe Vorurteil hatten und das aber beides nicht stimmt.
Ja.
Ja, sweet. Da bin ich ja froh, dass die Vorteile nicht so schlimm waren. Dann habe ich noch eine Frage, wenn du erlaubst. Wer ist, also wir haben ja den Namen Unverschämt und Unbequem. Erstmal vielleicht die Frage, wie kamen wir auf den Namen? Und wer ist unverschämt und wer ist unbequem?
Okay, der Name Unverschämt und Unbequem ist dank Nova. beziehungsweise Chatty, beziehungsweise ChatGPT, unsere KI des Vertrauens. Und wir hatten da so viele Sachen reingeschrieben und die Namensfindung war total schwer. Ich weiß noch, dass ich auf Instagram regelmäßig die Leute gefragt habe, die mir folgen. Und da kam auch sowas wie andersheftig, weil das sage ich wohl anscheinend oft. Ich finde andersheftig immer noch cool, aber vielleicht hebe ich mir das für irgendwas anderes auf.
Ich finde noch Rotzgöre, weil ich immer Rotzgöre genannt werde.
Ja, mit Rotzgöre wurde ich nicht warm. Also das ist für mich viel zu deutsch, dieses Wort. Ich mag das Wort Rotz nicht, ich mag das Wort Göre nicht. Ich habe bestimmt, seitdem ich dich kenne, erst Rotzgöre benutzt, davor gar nicht, weil ich das einfach finde. Genau, und der Name kam halt durch ganz viel Prompting, sage ich mal. Genau, aber dort ist auch gefragt, wer ist unverschämt, wer ist unbequem, oder?
Mhm.
Also ich glaube, mit meinem Dasein, mit meiner Art, also wie ich aussehe und dass ich in einem deutschen Raum die Migra bin, aber im Migra-Raum auch irgendwie die Deutsche für die Leute, bin ich vielleicht unbequem.
Ja. Ich glaube, es ist, wandelt sich auch ständig. Also ich glaube, alle sind sich darüber einig, dass ich auf jeden Fall mehr unverschämt als unbequem bin. Wobei ich auch letzte Woche mit zwei feministischen Freundinnen unterwegs war, also auch feministische Influencerinnen. Weiß nicht, ob sie genannt werden wollen, deswegen sage ich den Namen jetzt nicht. Und da habe ich mich sehr wenig unverschämt gefühlt. Es geht anscheinend noch unverschämter als ich, was ich positiv finde. Also ich finde die beiden super, nehmen gar kein Blatt vorm Mund. Aber ich glaube, dass ich wahrscheinlich erstmal unverschämt bin und du erstmal unbequem. Aber ich glaube, das ist halt, dass wir gut aufeinander abfärben. Also dass du teilweise doch ein bisschen unverschämter geworden bist. Und ich teilweise vielleicht nicht ganz so unverschämt, vielleicht manchmal auch einfach nur unbequem. Also ich glaube, dass wir uns gut aufeinander abfärben. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, dass ich mehr, also ich habe jeweils das Gefühl, dass ich schaffe, auch mehr weniger unverschämt zu sein und manchmal auch den besseren Ton treffe, ein bisschen sanfter sein, manchmal besser zum Ziel führt, als immer nur draufhauen.
Ja, ich glaube, wenn wir einfach an unsere Eltern denken, dürfte ich bestimmt nicht mit dir spielen und du nicht mit mir.
Garantiert nicht.
Also ein ganz schlechter Einfluss zueinander.
Ja, bestimmt. Wo wir auch gerade bei Eltern sind, wollen wir einmal über unsere Kindheit reden und was uns eigentlich zu dem gemacht hat, was wir heute sind oder wer wir heute sind.
Boah, das wird
und wer uns so geprägt hat.
Das wird deep. Willst du anfangen? Dann kann ich gucken, wie viel ich preisgebe.
Okay, kann ich gerne machen. Also meine Kindheit, also mal schauen, wie deep ich gehe, weil ich will jetzt auch nicht 10 Minuten Monolog halten. Aber wer mich halt schon ganz klar geprägt hat, ist meine Mutter. Meine Mutter war alleinerziehend mit 2 Kindern. Und ich habe letztens mit meiner Mama geredet, lustigerweise, und ihr ein paar von meinen Beiträgen geschickt, weil die ist ja nicht bei LinkedIn. Und da hat sich herausgestellt, dass sie genau das Gleiche macht wie ich, bloß auf Facebook. Das wusste ich von ihr gar nicht. Aber quasi macht sie das Gleiche bloß auf Facebook, weil sie ist ja nicht alt, aber sie ist ja ältere Generation. Ich glaube, Gen X oder, ja, ich glaube, Boomer ist sie nicht, aber Gen X. Und ihre Generation treibt sich anscheinend eher auf Facebook rum. Also wahrscheinlich gibt es auch auf LinkedIn, aber sieht Leute, die sie kennt, auf Facebook und sie macht da mehr oder weniger das Gleiche. Und jetzt haben wir gerade erst festgestellt, dass es dann anscheinend erblich bedingt ist, dass wir die Klappe nicht halten können und einfach was sagen müssen. Und sie ist ja auch super feministisch und die hat mich schon sehr stark geprägt. Die hat halt nie ein Problem damit, irgendwas anzusprechen, irgendwas zu sagen. Hat mich immer darin unterstützt und gefördert, auch mal frech zu sein und nicht sich der Norm anzupassen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, die Person, die mich am meisten geprägt hat dadurch. Gepaart damit, dass sie halt ja alleinerziehend war und 2 Jobs hatte und trotzdem studiert hat und natürlich nicht immer alles richtig gemacht hat, weil kein Elternteil macht immer alles richtig, aber im Großen und Ganzen hat sie mich da halt echt super geprägt und ich glaube, ich wäre nicht die Person, die ich bin, wenn das nicht wäre. Und das andere, was mich, glaube ich, sehr stark geprägt hat, war, dass ich halt relativ arm aufgewachsen bin. Also ich bin dadurch wahrscheinlich auch bedingt, dass meine Mutter alleinerziehend war und 2 Jobs machen musste, hatten wir teilweise echt super wenig Geld, dass wir teilweise nicht wussten, wie wir das Essen kaufen sollen. Und das habe ich schon auch alles mitbekommen. Und auch das hat mich schon sehr stark geprägt. Also sowohl meine Ängste geprägt, als auch die Art und Weise, wie ich jetzt versuche, immer wieder daran zu denken, dass ich privilegiert bin und immer, also dadurch fällt es mir, glaube ich, viel leichter auch jetzt zu sagen, auch auf LinkedIn-Kommentaren immer wieder zu sagen, ja, finde ich super, dass du es machst, aber hast du mal an Leute gedacht, die weniger privilegiert sind? Und hätte ich das nicht, wäre ich, glaube ich, reicher aufgewachsen oder mit 2 Elternteilen und dann wäre das anders gewesen. Ich glaube, dann wäre ich auch mehr weiße Feministin, als ich es jetzt bin. Und ja, das und dann vielleicht noch das Dritte, was mich geprägt hat, ist halt, dass ich ja halb deutsch und halb ägyptisch bin und ich immer das Gefühl hatte, dass ich weder bei dem einen noch bei dem anderen richtig reinpasse. Also ich war halt deutsch im Sinne von, dass ich mit einer deutschen Mutter aufgewachsen bin und dann auch mich immer deutsch gefühlt habe. Und dann hatte ich aber immer die Reaktion von anderen Kindern, die irgendwie mich behandelt haben, als sei ich nicht ganz deutsch. Und ich habe das immer nicht verstanden, weil ich auch nie fand, dass ich irgendwie nicht deutsch aussehe, was auch immer das bedeuten soll. Aber als Kind hatte ich dieses Bild im Kopf. Und das hat mich auch, glaube ich, stark geprägt, dass ich Diskriminierung erfahren habe, obwohl ich nicht verstanden habe, wieso. Und dann, wenn ich in Ägypten bin, halt trotzdem auch nicht Ägypterin bin. Also da bin ich dann die Deutsche. Da bin ich dann nicht die Ägypterin. Und das hat mich, glaube ich, auch ein bisschen geprägt, dass ich so immer zwischen zwei Kulturen stand und auch dann irgendwann lange Zeit abgelehnt habe, Deutsche zu sein. Auch bis heute eher sage ich, bin Europäerin als Deutsche. Ja, genau. Das ist so meine Prägung.
Also erstens bin ich wieder teary, weil alles, ja. Also Leute, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist, aber ich bin wirklich emotional, weil meine Mutter war auch alleinerziehend, Mutter von 4 Kindern. Meine Mutter hatte auch mehrere Jobs. Meine Mutter hat aber nicht studiert, sie hat auch keinen Führerschein. Das heißt, sie musste alles zu Fuß machen und dann mit dem Bus, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ich werde jetzt deep gehen, weil das wirst du irgendwann rausfinden, wenn du auch meinen Namen googelst und so weiter oder irgendwie meine Familie googelst, weiß es nicht. Das ist auch ein Zeitungsartikel halt. Ne? Mein Vater war im Knast 5 Jahre und meine Eltern sind ja politisch geflüchtet. Das heißt, mein Vater war auch ein Aktivist und wollte auch Freiheitskämpfer werden. Genau, und das Ding ist, dass meine Namen auch schon mir die, das, also mein Namen und meine Namensgebung hat mir schon die Wiege gelegt, dass ich halt irgendwie in diese Richtung mich entwickeln werde, weil ich habe die Namen von 2 Märtyrerinnen, die aufgrund, ja, also in einem Protest gegen die türkische Regierung und gegen die Verhaftung von dem Führer des Arbeiterkampfs quasi verbrannt haben, um mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Also sind gestorben. Und ich bin ein Jahr später geboren und dann habe ich den Namen bekommen, Birivan Ronahi. Wusste gar nicht, ob du das weißt oder ob ich das hier mit dir geteilt habe. Okay, genau.
Ich weiß nicht die Bedeutung, aber ich kenne den Namen.
Genau, also die Namen habe ich halt von dem bekommen. Und generell, also sehr, sehr ähnlich. Wir sind in Armut aufgewachsen. Nichtsdestotrotz hat es irgendwie nichts an mir gefehlt. Ich finde, meine Brüder haben ein bisschen mehr abbekommen. Also die haben halt diese Markenklamotten und so weiter bekommen, die ich halt nicht bekommen habe. Da habe ich einfach zurückgesteckt, weil ich da jetzt noch nicht so viel Zusammenhang mit hatte. Und ich finde auch, der Druck ist bei den Jungs viel größer gewesen, immer Markenklamotten zu tragen. Das hat sich anders entwickelt, als ich dann aufs Gymnasium gegangen bin. Und um auf dieses nicht deutsch genug sein, nicht ausländisch genug sein, zurückzukommen, bis ich aufs Gymnasium gegangen bin, war ich einer von denen. Als ich dann aufs Gymnasium alleine gegangen bin, war ich immer die Deutsche und der Arman und weiß was ich. Und mir wurde immer dieses Deutsch, dieses Ausländischsein abgesprochen. Mhm. Und wiederum auf dem Gymnasium war ich immer so der Token. Also ich war immer so das Beispiel für alles Mögliche. Also sei es im Religionsunterricht, sei es im Geschichtsunterricht, sei es irgendwie irgendwo. Und ich hatte auch Leute, die zum Beispiel nicht zu mir durften, weil ich aus einer bestimmten Siedlung komme, die als in Anführungszeichen sozialer Brennpunkt bekannt ist. Und das finde ich eigentlich witzig, weil in Berlin wäre das Charlottenburg vom Aussehen her. genau, aber es ist, genau, das sind so Sachen, die mich, glaube ich, geprägt haben, tatsächlich, dass ich halt gemobbt wurde wegen meines Gewichts damals, wegen meiner Behaarung, wegen meines Namens, wegen meines Aussehens, wegen meiner Deutschkenntnisse. Ich spreche, wie alle hören können, eigentlich einwandfrei Deutsch. Maximal mal hier und da Artikelfehler. Die sind aber auch, dann werden die auf einmal deutlich und dann wird halt gelacht, wo ich mir denke so, Bro, du sprichst halt nur Deutsch, ne? Also ja. Ich spreche halt mindestens 3 Sprachen mehr als du.
Lernst du Deutsch? Also seit wann hast du Deutsch
gelernt? Ich geboren bin.
Also was siehst du dann? Ist einfach nur, weil deine Mutter halt nicht muttersprachlich Deutsch.
Genau, also es lag auch an meiner Umgebung. Also meine Umgebung war voller Migrantinnen oder Leute, die halt immer aufgewachsen sind. Mhm. Und also ich bin zwischen Sintis aufgewachsen, also Sintissen, und zwischen Migras aus aller Herkunft, also russischstämmige, polnischstämmige, kurdisch, türkisch, arabischstämmige, alles mögliche, alles, was ihr euch vorstellen könnt, waren im sozialen Brennpunkt Siedlungen drin. So, dadurch bin ich, also ich glaube, ich habe dadurch total gute interkulturelle Kompetenzen und kenne mich halt voll gut aus mit so Wissen über Minderheiten. Aber gleichzeitig haben wir dann auch ein anderes Deutsch gesprochen miteinander, ne? Also weil
klar.
Wir sind halt nur draußen miteinander und haben da nicht irgendwie Bücher zu Hause gelesen oder ähnliches. Also zumindest ich nicht. Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Also nicht unbedingt, dass ich nicht Deutsch von meiner Mutter gelernt habe, sondern auch meine Umgebung war halt genau so. Genau, also dann musste ich halt auf dem Gymnasium aufholen und meinen Ausdruck ändern. Ich habe dann so Sachen geschrieben wie, daran kann ich mich richtig gut ändern im Aufsatz, dass die Haare bis zum Rücken gingen. Ne? Also so habe ich halt gesprochen. Aber genau, also das ist so, was mich geprägt hat.
Danke fürs Teilen, Beri. Das ist ja doch sehr persönlich. Und mir fällt auch wieder auf, dass wir beide doch ähnliche Geschichten haben, ne? Obwohl wir halt anders einerseits. Und ich glaube, auch nochmal was anderes, wenn deine Mutter selbst kein Deutsch kann und in einer Familie aufwächst, wo das nicht ist, da hast du, bist du ja noch mehr marginalisiert als ich. Aber ähnliche Hintergründe, weshalb mich das auch gar nicht so wundert, dass wir dann doch vielleicht so gut miteinander klarkommen.
Das stimmt.
Genau. Das, was uns prägt, ist ja die eine Sache und das andere, und das ist auch vielleicht auch das, was uns dann am Ende zu dem macht, was wir sind. Und da würde mich interessieren, was für dich jetzt, also jetzt gerade wichtig im Leben ist. Also was ist das, was für dich heute das Wichtigste ist? Was sind deine Werte sozusagen?
Boah, wenn du Werte sagst, ich habe meine Werteanalyse gemacht, daran kann ich mich gut erinnern. Das war Respekt, Loyalität und Ehre.
Ehre? Mhm. Ehre finde ich interessant. Damit kann ich mal gar nichts anfangen mit dem Begriff.
Also ich finde, der Ehrbegriff ist in jeder Kultur anders. Und für mich ist Ehre, dass man zu seinen Werten hält, dass man zu seinen Prinzipien hält, dass man also walk the talk macht, also quasi das, was du sagst, musst du auch einhalten, ist ehrvoll. Genauso wie, dass man sich für marginalisierten Stimmen einsetzt und so weiter. Also alles das, was halt so Aktivismus auch verkörpert, ist für mich ehrvoll, solange es nicht performativ ist und so weiter. Also ich kann es gar nicht erklären. Ich glaube, wenn mich hier kurdischstämmige, türkischstämmige, arabischstämmige zuhören, die Ehre als Wort kennen, würden die vielleicht nachvollziehen, was ich meine. Aber ja, also das
geht nochmal. Verlässlichkeit und Authentizität zu der Mischung.
Ja, das ist sowas wie Authentizität für mich auch, aber es geht noch deeper. Ich glaube, wenn wir mal über Femizide reden, kann ich nochmal über den R-Begriff reden, weil der nochmal anders verstanden wird. Aber ja, so, das sind meine drei Werte. Hast du mal so eine Werteanalyse gemacht?
Ja, ich habe die gemacht, als ich neu in mein Team reingekommen war. Da haben wir alle drei eine Werteanalyse gemacht und unsere Werte miteinander verglichen. Und da ist für mich eins der wichtigsten Sachen gewesen. Belonging, wie heißt es auf Deutsch?
Zugehörigkeit,
genau, weil ich mich immer nicht zugehörig gefühlt habe. Das heißt, mittlerweile ist es für mich erstens super wichtig, selber mich nur mit Menschen zu umgeben, wo ich mich zugehörig führe, und zweitens anderen immer das Gefühl zu geben, sich zugehörig zu führen, dass jemand sich ausgeschlossen fühlt, vielleicht auch, weil ich so stark gemobbt wurde. Mhm. Ehrlichkeit ist auch eins meiner wichtigsten Werte. Ich kann das halt einfach überhaupt nicht haben, wenn Leute rumlügen. Und da meine ich jetzt nicht, dass man mal sagt, ja, habe ich gemacht oder ja, kenne ich, sondern ich meine, es ist wirklich absichtliches Lügen. Und das da kann ich gar nicht mit umgehen, deswegen auch der Post von heute. Das war das dritte. Ich glaube, Hilfsbereitschaft war eins davon. Also es waren 10 Werte am Ende, aber was mir halt besonders wichtig ist Ehrlichkeit, glaube ich, vor allen Dingen. Loyalität spielt da ja auch mit rein. Und
was ich noch zur Ehrlichkeit sagen wollte, Ehrlichkeit kommt von dem Wort Ehre übrigens.
Ah.
Und es geht darum, das Tugendhafte zu machen. Also vielleicht ist es, habe ich jetzt zweimal Ehre sogar stehen bei mir, weil ich habe ja auch Ehrlichkeit erwähnt. Mhm. Also ich glaube, das sind wieder Überschneidungen.
Überschneidungen, wie doch, ja klar, stimmt. Wenn du darüber, das hat ja sogar den gleichen Wortstamm, ne? Ehre, Ehrlichkeit.
Genau.
Ja, genau, darum geht es, um das zu tun, was man, dass man halt, also oder für Christen auszudrücken, dass man nicht Wasser predigt und Wein trinkt. Das
ganz genau.
Das hasse ich. Das finde ich total ätzend. Und da komme ich gar nicht klar. Und dann mein Gerechtigkeitsempfinden ist dann auch sofort so Alarmstufe rot. Da kann ich dann auch nicht schweigen. Das ist, glaube ich, so mein größter Wert, dass man das, was man sagt, auch tut. So.
Ja, Mimi. Mhm. Wie gehst du mit Konflikten um? Streitest du gerne oder suchst du Harmonie?
Jetzt wird's schon. Also es kommt drauf an. Also im privaten Kontext bin ich, ich habe ja auch schon Therapie gemacht, wahnsinnig viel. Und meine Therapeutin hat gesagt, dass ich eine Verfolgerin bin. Das ist wohl eine Art von Konfliktmensch. Es gibt wohl Verfolger. Und die sind diejenigen, dass wenn Streit ist, dann können sie das nicht einfach mal beruhen lassen und einfach mal einen Tag sacken lassen und dann durchatmen und wenn man ruhig ist, nochmal weiterreden, sondern sie müssen so lange weiterreden, bis es gelöst ist, was aber meistens nicht passiert, sondern es eskaliert halt. Das heißt, ich bin halt der Typ Mensch, der dann halt nicht, wir wundert wahrscheinlich keinen, aber nicht die Klappe halten kann, sondern halt immer weitermacht, weil ich das nicht, also für mich ist halt Schweigen wie ein Abbruch der Verbindung. Ich brauche halt immer irgendeine Verbindung und die Verbindung entsteht für mich durch Reden, Reden, Reden und auch wenn es halt gemein wird. Also ich bin ganz schlecht in privaten Konflikten, was mein Mann wahrscheinlich attestieren kann. Ich bin ganz schlecht darin, einfach mal durchzuatmen. Ich werde da immer besser drin, weil ich auch an mir arbeite. Und in der Arbeitswelt ist es halt anders. Da bin ich natürlich nicht so. Da kann ich mich schon zurücknehmen. Da bin ich wahrscheinlich auch eher fast schon konfliktscheu, gerade als Führungskraft, weil ich immer Angst habe, Leute zu verletzen oder gerade auch Angst davor habe, dass ich verletzt werde. Also da bin ich genau andersrum. In meinem Privatleben, wenn ich mich sicher fühle, ja, sehr, sehr, sehr konfliktfreudig und ansonsten eher, würde ich sagen, konfliktscheu und bin eher schon immer so, dass ich immer wieder frage, hey, können wir darüber reden? Also ich bin niemand, der dann was runterschluckt und passiv-aggressiv wird. Ich bin schon aggressiv-aggressiv, aber nicht so sehr wie im privaten Leben. Du?
Ich fand das total spannend, wie du das beschrieben hast.
Verfolgerin?
Allgemein auch jetzt wieder im Beruf, weil privat bin ich sehr harmoniesuchend. Also ich, ja, streite, aber ich kläre das. Also ich kläre das. Ne? Ich versuche das wirklich, dass wir aufeinander kommen, wenn wir nicht aufeinander kommen, dass wir uns einigen, dass wir nicht aufeinander sind. Und ich habe da auch zum Beispiel eine Dreierklicke und bei Dreierklicken, ne, ist immer so, dass jemand am kürzesten kommt. Und da bin ich zum Beispiel so, wenn jemand irgendwie unglücklich ist, dass ich immer quasi so den Weg versuche zu finden, dass wir eine Brücke bauen und so weiter. Wenn es um meine Eltern geht, gerade als ich mehr mich informiert habe über das Kurdischsein und über die politische Lage in diversen kurdischen Gebieten und so weiter, da habe ich viel gestritten, weil ich gemerkt habe, dass ja da die Werte nicht übereinstimmen. Das hat mich auch voll enttäuscht und so. Und da meinte auch meine Mutter zu mir, du kommst halt nur zum Streiten, zum Besuch.
Und das könnte mein Vater auch sein, der das sagt.
Genau, und das ist halt auch so eine, ich finde, das ist eine Silencing-Methode. Also,
ja.
Ne? Und da sind meine Geschwister zum Beispiel so, dass sie sich gar nicht erst streiten, die haben gar keinen Bock, so die, ne, laissez-faire-mäßig lassen sie einfach das sein, aber ich bin gar nicht so, also ich muss das schon klären. Auf der Arbeit, ich glaube, dadurch, dass ich so eine Associate-Rolle habe, also etwas, was weder eine Führungskraft ist, noch irgendwie direkt an CEO reported oder so, bin ich auch so, dass ich jetzt nicht alle Streits mir suche und irgendwie alles regel und auf Sachen hinweise, weil ich manchmal denke, das ist jetzt nicht mein Platz zu reden. Gleichzeitig frisst mich das aber auch ein bisschen, dass ich es nicht mache. Ich glaube, wenn ich in einer anderen Rolle wäre, also ähnlich wie deine, glaube ich, würde ich schon mehr in Richtung Angriff, aber Angriff klingt immer so negativ, aber ich meine es gar nicht negativ, sondern Richtung Aktion gehen. Also, dass ich quasi mit den Leuten rede, sage, hey, das ist mir aufgefallen, das geht halt nicht, wir müssen daran arbeiten, hier sind meine Tools, hier ist mein Coaching, weiß ich nicht, also irgendwas. Ja. Ne? Aber jetzt gerade so kann ich das auf meine jetzige Arbeitsstelle sagen, dass ich das so mittelmäßig mache. Also ich mache das nicht so krass. Eher, wenn ich merke, dass die Leute es so lassen, dass ich meine Meinung kundgebe.
Ich glaube, die Fremdwahrnehmung ist da wahrscheinlich auch nochmal anders als meine Eigenwahrnehmung, weil ich weiß, dass ich halt sehr viel sanfter im Arbeitsleben bin, als ich es im Privaten bin. Aber ich weiß, dass trotzdem Leute sagen, dass ich noch sehr pushy bin. Also ich bin schon sehr pushy, auch im Arbeitsleben, aber nicht mal annähernd so wie im echten Leben. Auch mit dem Grund, dass ich im echten Leben halt auch kein Problem mit Kontaktabbruch habe. Also wenn es wirklich zu hart wird, dann, also mein Vater zum Beispiel, habe ich ja schon mal erwähnt, mit dem habe ich keinen Kontakt mehr. Wenn Grenzen einfach wiederholt überschritten werden und ich einfach nicht weiterkomme mit Argumentieren, dann breche ich auch den Kontakt ab, auch zu engen Personen, weil es mir einfach besser geht. Das kann ich ja im Arbeitsleben nicht machen. Deswegen muss ich da auch von Anfang an einfach gucken, dass es nicht eskaliert und muss halt einfach, und dadurch bin ich auch vorsichtiger und ein bisschen harmoniebedürftiger. Nicht so sehr wie wahrscheinlich andere Menschen. Ich glaube, ich würde mich nie als harmoniebedürftiger Mensch bezeichnen, aber mehr. Also ich habe da schon zwei verschiedene Vorgehensweisen, was, glaube ich, auch voll in Ordnung ist. Ja.
Puh, ey, das sind krasse Fragen.
Was wir an der Stelle vielleicht, was ich da an der Stelle erwähnen sollten, ist vielleicht, das finde ich auch ganz interessant. Veri und ich haben uns vor 2 Wochen oder so mal überlegt, was wir machen eigentlich, wenn wir uns streiten. Was ist eigentlich, wenn wir uns streiten? Jetzt kommen wir ja immer voll gut klar, weil haben wir dieses Podcast-Baby noch, wirft es kein Geld ab, aber die Idee ist ja, dass wir irgendwann auch mal Geld damit verdienen. Und was ist, wenn wir uns streiten? Und dann haben wir eine Art Ehevertrag aufgesetzt. Bloß halt nicht für die Ehe, sondern einen Businessvertrag für uns beide. Und einer der längsten Punkte, also da gibt es auch ein paar andere Sachen, so wie, wer führt den Namen weiter und so, wenn wir uns trennen, was wir natürlich nicht wollen. Aber einer der längsten Punkte ist, was für Schritte gehen wir, wenn wir uns streiten? Was müssen wir machen, bevor wir Kontaktabbruch machen, Bruch machen dürfen und so weiter? Und da haben wir auch sehr ausgeklügelt Feedbackgespräche regelmäßiger und dritte Personen, die wir hinzuziehen und 1 Milliarde Steps, um zu verhindern, dass ein Streit so eskaliert, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten können. Und ich habe da auch sehr bewusst reingeschrieben, dass im Zweifel ich 24 Stunden lang die Fresse halten muss, also ich, und sie einfach mal in Ruhe lassen muss und dann nochmal, wenn wir ruhiger sind, das Gespräch suchen, weil ich halt dazu neige, dann immer weiter reden zu wollen, immer weiter und diskutieren und das vielleicht nicht das Beste ist, wenn Emotionen aufgeladen sind. Mm. Wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen, da machen wir vielleicht irgendwann mal eine Folge zu, weil ich bin sehr stolz auf unsere Prenup.
Ja, also dann spoilere ich nicht, weil ich hatte eine Sache im Prenup, die ich hart feiere. Aber
okay, doch, sag mal.
Okay, aber eigentlich müssten wir ja die Leute jetzt hier so hookmäßig dran lassen, also
ja, okay.
Vielleicht spoilere ich es nicht. Nee, ich mach's extra nicht. Boah, ihr werdet mich hassen, ist mir egal.
Schaltet bald ein, wir machen bald mal eine Folge über unsere Prenup.
Ja, machen wir, wirklich.
Ja.
Cool. So, was war das letzte Mal, das uns Social Media emotional getriggert hat?
Täglich? Ich täglich. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht unterwegs bin, wo es mich nicht emotional triggert. Ich glaube, das letzte, was mir richtig in Erinnerung geblieben ist, war bei diesem Fall, wo ein Mann der Frau Öl übergossen hat, vor 1-2 Wochen war es, glaube ich, und in der Straßenbahn angezündet. Hast du es mitbekommen?
Nein.
Hast du nicht mitbekommen? Hast du meinen Post nicht gelesen? Da wurde eine Frau mit Öl übergossen und ihr Mann hat sie angezündet in der Straßenbahn. Ich meine, sie hat überlebt und also versuchter Femizid. Und dann glaube ich, Sarah Eichler darüber berichtet und dann habe ich auch darüber berichtet. Und in meinen Kommentaren oder ihren, ich weiß es nicht mehr, war dann ein Mann, der sich hingestellt hat und der Meinung war, dass zu einem Streit ja immer zwei dazugehören. Und das hat mich, da war ich so getriggert. Da dachte ich mir so, Digi, das ist kein Streit. Da hat ein Mann seiner Frau Öl übergegossen und sie angezündet. Und dann habe ich versucht, nochmal Perspektivwechsel mit ihm zu machen. Weil häufig hilft es dann zu sagen, hey, wenn das deine Tochter wäre und der wäre das passiert, ne? Und sie kommt dann hinterher zu dir und sagt, und ist verzweifelt und so weiter. Was würdest du denn sagen? Ja, muss man schon mal fragen, was derjenige, also wie es zu dem Streit kam. Und dann meinte er, ja, natürlich, weil zu dem Streit gehören immer zwei. Und da war ich so, den hätte ich an die Wand klatschen wollen, wirklich. Ich bin ja kein besonders gewalttätiger Mensch, aber da war wirklich so, ich mir dachte, Gott sei Dank ist da ein Bildschirm zwischen uns beiden, weil da konnte ich, das hat mich so hart getriggert, es war einfach so, ich konnte gar nichts mehr sagen. Ich habe ja selten nichts mehr zu sagen, aber in dem Moment war ich wirklich so, okay. Ja, das war der letzte Moment, wo ich richtig hatte. Also jeden Tag ein bisschen, aber das war der letzte Moment, der mir so in Erinnerung geblieben ist, wo ich denke, boah, da fällt mir gar nichts mehr zu ein.
Oh, also ich bin sprachlos.
Ja, das war ich auch.
Ich bin wirklich sprachlos. Und auch, also ich muss gerade daran denken, ich würde sehr gern mehr über diesen Fall wissen. Ich werde den auch in Shownotes packen, weil ich den auch lesen will. Weil ich habe mich jetzt gerade gefragt, wo waren die Leute? Also jemand muss ja übergossen worden sein. Erstmal da, wo waren die Leute? Zweitens, widerwillig müsste sie ja auch in die S-Bahn gestiegen sein.
Und dann Straßenbahn war es, glaube ich, ja.
Ja, Straßenbahn, Entschuldigung. Und da ist meine Frage, waren die Menschen? Aber ich werde mir das jetzt nachlesen. Tops, glaube ich. Ich will nicht 2 Magnesium miteinander vergleichen, aber so, ich war gestern, bin ich dem Ragebait verfallen. Mhm. Normalerweise blockiere ich direkt Leute, die so Ragebait-Beiträge machen.
Du musst euch erklären, was Ragebait ist.
Genau, das wollte ich jetzt. Genau.
Okay.
Sorry. Also, Clickbait ist quasi so, dass man irgendwie einen Beitrag so aller Bild-Zeitung Schlagzeile schreibt. Nee, das ist eher Ragebait. Aber generell, also clickbaitige oder ragebaitige Beiträge sind einfach Beiträge, wo man quasi so den Titel und die Headline und die sogenannte Hook so schreibt, dass die Leute hängen bleiben. Und es ist oft so.
Wie ich mache Clickbait.
Genau, also das ist
meine
ein gutes Beispiel.
Clickbait.
Genau, also ein gutes Beispiel ist auf jeden Fall Mimi, die dann irgendwie in Anführungszeichen Unverschämtheit reinslidet und dann. Hast du ein Beispiel gerade von dir?
Ja, was ist denn? Du hast alles, das ist alles nur geklaut?
Genau, das ist alles nur geklaut. Hatte sie jetzt als als clickbaitige Headline für ihr Beitrag auf LinkedIn, um dann über Beiträge zu reden, die kopiert
oder
werden von anderen Creators.
Männer müssen einfach mal die Klappe halten, wäre auch
genau sowas halt, genau. Ja. Das ist halt Clickbait. Und Ragebait ist, wenn man halt sehr emotionale Themen sich nimmt und dann einen auf ich bin anders oder und so weiter. Also da gab es so Fälle von Baulich-Brüder, die ich gerne Baubrü nenne, bitte macht das auch. Also schreibt ihren Namen nicht auf Social Media aus. Das sind so zwei Leute, die irgendwie total reich geworden sind mit irgendwelchen Sachen, Verkaufsstrategien, weiß was ich, halt so typische Alpha-Männer. Die hatten halt so Beiträge gepostet, wie ich habe mich noch nie so arm gefühlt wie jetzt. Und dann war die Person halt im öffentlichen Verkehrsmittel, so, also im Bus oder so. Oder ich habe meinen Tank auspumpen lassen, weil der falsche, da irgendwie super E10 irgendwie reingepumpt wurde von dem Tankstellenmitarbeiter statt halt irgendwie ein anderes Mittel. Also hier anderer Rohstoff und dass man halt sich mit nichts Mittelmäßigem zufrieden geben soll und so weiter, ne? Also solche Beiträge. Und das kam halt vermehrt Anfang des Jahres und dann habe ich auch einen Beitrag dazu gemacht, so ein Video, wo ich halt so überall rumklicke und sage, Blog on Facebook, Blog on Instagram, Blog on Internet, Blog, 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 Blog. Und da ging es mir darum, dass man halt durch das Blockieren verhindert, dass die Beiträge halt dir ausgespielt werden und so auch deinen Leuten, weil du ja dann auch nicht interagierst und so weiter. Und das mache ich auch auf Instagram und TikTok. Ich habe dann eine richtig große Blockierliste für alle Leute, wo ich weiß, das sind Leute, die sehr performativ sind oder halt sich nicht für Sachen einsetzen, aber dann für andere. Also ja, also es ist eine lange Geschichte, ja. Können wir auch über Boykott so reden.
Finde ich ein super spannendes Thema, weil ich auch mal die Frage habe, wenn ich jetzt darauf antworte, dann gebe ich denen Reichweite. Wenn ich darauf nicht antworte, dann lasse ich das so stehen und dann denken die, keiner widerspricht denen. Das heißt, da können wir gerne noch mal eine eigene Folge drüber machen, weil ich finde es auch immer ein super schwieriges Thema, zu wissen, wann sage ich was und wann sage ich nichts. Weil wenn ich nichts sage, wann ist Schweigen gut, wann ist Schweigen schlecht sozusagen.
Genau, und da hat halt jemand gestern gepostet, dass der also sowas wie, sorry, ich werde nie MitarbeiterIn sagen.
Ah ja, ich habe es den gesehen.
Genau, dann habe ich geschrieben, sorry, wir werden dich nie Thoughtleader nennen. und das ist es halt. Also das sind so Leute, die halt auf solche Themen wie Gender-Sternchen draufsteigen, weil sie wissen, das ist ein emotionales Thema. Und da hat jemand den Beitrag von der Person auch geteilt und hat das super gut erklärt. Das werde ich auch in Shownotes packen, weil das war super gut erklärt, was die Person halt alles verwendet hat für Stilmittel. Und da bin ich halt verfallen, weil mich das wirklich genervt hat in dem Moment, dass man wieder so eine Scheiße postet. Da habe ich aber auch wieder mein Video reingepackt als Kommentar. Genau, also in den Kommentarspalten bin ich unverschämt übrigens, Leute. Das ist vielleicht nicht so in meinen eigenen Beiträgen, aber in den Kommentarspalten, wenn du da einen Kommentar von mir siehst, da kannst du schon mit rechnen, dass es entweder sehr mausig ist oder unverschämt.
Ja. Nee,
genau,
das
hat mich getriggert.
Verstehe ich total, wird mich auch triggern. Und ich finde es auch eine schwere, also ich finde Clickbait, solange die Hook provokant ist, aber danach sachlich über Sachen geredet werden, finde ich es noch okay, weil irgendwie musst du die Leute ja zum Anhalten bringen. Aber wenn das der ganze Post so eine emotionale Selbstdarstellung ist, könnte ich auch kotzen. Ja,
okay.
Verstehe ich total.
So, Speed-Fragerunde.
Ja.
Wir haben 5 Stück. Wir machen das so, einer von uns fängt an und dann nochmal der andere. Dann hat zwar der andere, also die andere Vorteile, aber ist egal. Du kannst gerne anfangen.
Okay, was gibt dir Kraft?
Was mir Kraft gibt? Oh Gott. Der Austausch mit dir.
Oh, Miri, jetzt sagst du nicht heulig. Was gibt mir Kraft? Doch, LinkedIn und der Podcast gibt mir momentan super viel Kraft, die zwei Sachen. Die nehmen zwar Energie, aber es gibt mir viel Kraft, weil ich da, dieser Aktivismus, der es macht mir Spaß und es ist toll, sich auszutauschen. Doch, würde ich zustimmen.
Ein Buch oder eine Serie, die euch geprägt hat?
Also ich habe super viel geprägt. Ich weiß es gar nicht genau, ich überlege gerade. Du musst noch kurz überlegen, sag du zuerst. Vielleicht nicht die geprägt hat, vielleicht einfach eine Serie, die ich gut finde und die ich früher geguckt habe. Okay, die erste Serie, die mir immer einfällt, jetzt kommt's raus, ist Gilmore Girls. Hat überhaupt nichts mit Aktivismus und Feminismus zu tun, aber ich habe sie so häufig geguckt und es hat mich schon stark geprägt, nicht unbedingt im Positiven, immer, weil sie sehr viele toxische Beziehungsmuster sind, aber irgendwie war es die Serie, die ich mit meiner Jugend verbinde und die ich dann auch mit meiner Nichte geguckt habe. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wieso. Ich glaube, es war diese Mischung aus, ich glaube, ich habe mich davon sehr abgeholt gefühlt, dass da ein Mutter-Tochter-Paar war, die Tochter sehr opinionated auch durchaus ist und sehr, zumindest am Anfang, sehr feministisch. Und die hat mich damals sehr abgeholt. Und ich verstehe auch, dass sie wahrscheinlich ganz viele nicht abholt, weil es die weißeste Serie aller Zeiten ist. Ne? Also da ist ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt marginalisierte Gruppen da gibt in dieser Serie.
Suki,
ja, stimmt. Aber auch die einzige, oder?
Ja.
Aber das ist das, was mich früher sehr, also was ich viel geguckt habe und auch jahrelang geguckt habe. Und mittlerweile, als ich das letzte Mal geguckt habe, habe ich auch das mit einer ganz anderen Brille gesehen und gedacht, oh scheiße, das ist ja problematisch und das ist problematisch und das ist problematisch. Aber als Jugendliche fand ich, hat mich die irgendwie sehr abgeholt, ja.
Ja, dann auch noch eine merkwürdige Person. War das Suki?
Suki war das, ja.
Genau, und dann haben die aber auch noch eine...
Ah ja, die Tanzlehrerin, die haben noch...
Nee, auch die beste Freundin von Dory.
Das ist Suki.
Hä? Die merkwürdige...
Ah, nee, von Rory. Das ist, nee, das ist Asiatin, das ist keine... die ist Koreanerin.
Genau, und das war ja auch marginalisiert.
Ja, aber nicht mehrgewichtig. Hast du nicht mehrgewichtig?
Nee, ich meinte Suki als mehrgewichtige.
Ach so, ja, genau. Und
genau, okay.
Und, ja, genau, das war's.
Genau, sie haben zwei. Ja, das war's. Und Sukis Darstellung ist typisch. Mehrgewichtige Person, süß, witzig, tollpatschig und so. Also,
ja, genau.
Wundert mich gar
und koreanisch
nicht.
Natürlich super schlau, strenge Eltern, spielen ja. Violin. Also sehr problematisch auf sehr vielen Ebenen, diese Serie. Mhm. Aber irgendwie ist es die, die mich geprägt hat. Und vom Buch her gibt es ein Buch, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, Powerless heißt es, glaube ich, also. Oder The Power. Da geht es um Frauen, die... denen ein neues Organ wächst am Hals. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Oh.
Und dieses Organ gibt ihnen die Fähigkeit, Elektrostöße auszustoßen. Und damit ändert sich die Dynamik zwischen weiblich und männlichen Personen. Und zwar sind dann auf einmal die Frauen, also in dem Sinne Cis-Frauen, das ist dann nicht binär, das ist binär das Buch, diejenigen, die körperlich überlegen sind. Weil Männer können denen halt nicht mehr schaden, Cis-Männern, weil sie halt einfach denen heftige Elektrostöße geben können, die damit umbringen können. Und das passiert wie so ein evolutionäres Ding, dass auf einmal alle Cis-Frauen mit diesen Organen geboren werden und es ändert die gesamte Gesellschaftsstruktur. Es ist super spannende Dystopie. Und es wird aus der Sicht von 3000 Jahre später geschrieben von einem Historikerin, wie auch immer man es nennt, und sich anschaut, wie hat sich die Gesellschaft verändert. Und es ist super spannend. Und das hat mich auch super geprägt, weil ich mir immer wieder überlege, was wäre, wenn Frauen ganz auf einmal, also Cis-Frauen, über Nacht die körperlich Überlegenen wären. Würde die Welt dann besser sein oder nicht? Ganz tolles Buch, packe ich in die Shownotes, weil ich gerade nicht genau weiß, wie es heißt. Weil ich ganz schlecht mit Titeln bin. Ich gucke gerade, ob ich es sehe. Aber packe ich in die Shownotes, kann ich sehr, 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 sehr empfehlen.
Okay, also ich tue mich immer noch sehr schwer, mich da irgendwie zu entscheiden, weil wenn ich auf meine Jugend gucke, dann waren das auch total viele weiße Serien, außer Fresh Prince of Bel-Air, aber ich fand, deren Verhalten war oft white passing. Mhm. Onkel Phil hat mich sehr geheilt im Umgang, achso, hast du gar nicht geguckt? Mhm. Okay, der Umgang zwischen Onkel Phil und Will war richtig schön, als Wills Vater kam und war dieser Moment, jeder, der Fresh Prince of Bel-Air kennt, kennt diesen Moment, wo der Vater wieder abgehauen ist und eine Ausrede hat und dann Onkel Phil ihn so ins Arm genommen hat und so weiter. Das ist einfach heilend. Aber generell waren die super white passing vom Verhalten her. Da war sogar Trump mal eingeladen in der Folge. Also so muss ich es vorstellen. Halt, das sind so ein paar reiche schwarze Menschen, die halt AkademikerInnen sind. Das ist aber auch deren, also wenn du das kritisch anguckst, kannst du auch sagen, dass deren sozialen Aufstieg, natürlich mussten sie sich damals so verhalten, egal. Mhm. Aber generell habe ich auch total viele Serien geguckt, die problematisch sind, die gucke ich bis heute zum Einschlafen. Ist halt mein White Noise, aber da muss ich halt nicht hingucken. Wenn ihr gute Serien habt, wo ihr sagt, Beri, das ist witzig, da musst du nicht hingucken, das kannst du gucken und da würdest du halt Leute supporten, gerne mir Empfehlungen schicken. Aber ich würde sagen, so filmmäßig, was jetzt wirklich echt mich geprägt hat, das sollte eigentlich eine Speedfragerunde sein, aber ich sag jetzt einfach schnell, war When They See Us. Mhm. Ich habe so geheult bei When They See Us. Ich kann es jedem nur empfehlen. Also jetzt, wenn ich schon wieder dran denke, ist schon so krass, kann ich nur empfehlen. Deswegen, guckt euch das an. Wir packen alles in die Shownotes. Und jetzt Lieblings-Wood-Song, schnell.
Es ändert sich bei mir halt ständig. Es war immer mal was anderes. Who Runs the World bei Beyoncé. Lieb's einfach. Dann letzter Zeit Female Rage, I Would Always Choose the Bear von Lilith Mack. Max, glaube ich, heißt sie. Das sind momentan die momentan. Früher war es auch viel Swifty. Bin halt ein Swifty immer noch ein bisschen. Aber darf man, da gibt es ja gerade ein Cancel-Ding, aber mal gucken. Und da war es dann Shake It Off, fand ich immer sehr gut. Da geht es auch so ein bisschen um Erwartungen von Männern und was, wie Frauen sich benehmen sollen. Das sind so. Aber Beyoncé eigentlich, Who Runs the World, Girls ist eigentlich das, my go-to-song, wenn ich wütend bin. Aber auch der Takt und alles macht mich richtig, so, weißt du?
Ja, ich gehe übrigens bei Beyoncé on dem Lied mit. Das mag ich auch richtig, richtig gerne. Was ist ein Satz, den du nie wieder hören willst?
Ich habe das auch geschafft.
Nicht alle Männer.
Ja, not all men, ja.
Okay. Gut. Wir kommen langsam zum Ende. Hast du irgendwas Neues über mich gelernt?
Wenig, muss ich sagen. Also, weil ich das, vieles davon schon wusste. Ich bin überrascht davon, wie gut ich dich kenne. Ich hätte gedacht, dass ich dich weniger gut kenne. Ich habe wenig Neues gelernt, glaube ich, was ich dich schon wusste. Nee.
Okay.
Ich bin voll überrascht positiv. Hast du viel Neues über mich gelernt?
Nee, auch nicht.
Ja. Welches, ich meine, das hat ja viel bewegt. Ich glaube, du mich daran erinnerst, aber ganz am Anfang meinte ich ja, du bist Türkin, oder? Und dann meinst du, nee, Kurdin. Und dass ich da zum Beispiel überhaupt mitdenke und so weiter, das habe ich durch dich gelernt. Das hätte ich vorher nicht gemacht.
Ja, das liegt an den Medien. Brauchst du bitte nicht den Schuh anziehen oder so, ist total normal.
Ja, aber gut, wenn man daraus mehr lernt. Da
ja, auf jeden Fall.
Ich habe gelernt, dass wir uns ähnlich sind. Ich dachte, dass wir uns verschiedener sind. Doch, ich habe eine Sache gelernt, und zwar, dass wir uns doch ähnlicher sind, als ich dachte. Also vor allem unseren Werten und unserem Hintergrund.
Vielleicht sind wir uns auch ähnlich und ich sag auch ein paar Sachen nicht. Also es kann ja auch sein, ne? Also, aber ja, ich sehe auch auf jeden Fall ganz, ganz viele Sachen, wo wir Überschneidungen haben.
Ja.
Okay. So, das Lied der Stunde. Ich habe nicht vorher recherchiert, mir ist nur eingefallen, wir haben jetzt über Lieder gesprochen, die ich beim Sport höre, und es gibt ein Lied, was ich gesuchtet habe. Das war nicht mehr normal, also ich glaube, die Spotify-HörerInnen-Zahlen schießen nach oben durch mich, und ich würde das heute noch hören, wenn ich jetzt gleich irgendwo unterwegs bin oder halt zum Sport gehe und so weiter auf dem Laufband. Das ist nicht empowerend in dem Sinne, dass es irgendwie so ein Frauenlied oder so ist, sondern einfach richtig cool vom Beat her. Und ich mag auch die Person, die dahinter steckt. Also, oh Gott, jetzt weiß ich nicht den richtigen Term für die Person, die die Lieder, Komponist. Ich mag einen Komponist. Genau. Der hat auch Lieder mit Miley Cyrus komponiert, mit Amy Winehouse.
Muss ich jetzt raten, weil ich bin komplett raus. Ich halte gerade komplett ab.
Ja, ist alles gut. Ich werde dir helfen. Mit Amy Winehouse, mit Miley Cyrus und auch mit einer Person, die wir schon mal hier, also von der wir schon mal ein Lied genannt haben.
Lady Gaga?
Nee.
Christina Aguilera?
Nein.
Genau, noch? Bruno Mars.
Und jetzt ein Lied, was stellst du vor, welches Lied von Bruno Mars, was wirklich jeder kennt, könnte ich gerne mögen für halt Sport und so?
Digi. Ich weiß nicht mal, Count on Me?
Nein, zum Sport. Power.
Just the way they are auch nicht. Ich weiß nicht, welche.
Ich lese jetzt Titel vor und du sagst einfach Stopp. Mhm. Okay? Die with a Smile.
Du, wenn du Titel vorliest, habe ich kein Lied im Kopf. Du kannst das nicht. Sag einfach welches.
Okay. Uptown Funk.
Sing mal.
Don't believe me, just watch.
Ah, ja, das kenne ich.
Boah, das ist so geil. Es macht mir so gute Laune. Immer wenn ich schlecht drauf bin, direkt
das
rein.
Das ist von Bruno Mars?
Das ist von Bruno Mars mit Mark Ronson. Und Mark Ronson ist so gut.
Jetzt bin ich auch super gut. Ist ja cool, dass wir wieder mal festgestellt haben, dass Mimi keine Ahnung von Pop. Das Problem ist, dass ich mir ganz schwer, also wenn ich das Lied höre, kenne ich es wahrscheinlich, aber ich kann mir sehr schwer merken, wer hat welches Lied gesungen, und ich kann mir voll schwer Titel merken. Es ist einfach, es wird rausgefiltert. Okay. Es wird als uninteressante Information gelöscht von meinem Gehirn.
Total okay. Dafür bin ich da.
Okay,
mein Bildungsauftrag.
Dein Bildungsauftrag, mir Popkultur beizubringen?
Ja.
Weil ich ja mal anmerken möchte, dass du dachtest, dass die Prinzen nicht bekannt sind, genug sind, dass man die als Hook benutzen kann. Also, wir
die
wollen
Prinzen
hier
sind
Listen
nicht
and Don't
bekannt.
Judge. Die sind super bekannt in Deutschland. Die Prinzen, entschuldige bitte, wer das Lied von den Prinzen nicht kennt, da weiß ich auch nicht genau. Da weiß ich.
Boah, ich mache daraus ein soziales Experiment und frage alle meine Migra-Leute.
Frag sie mal. Wenn die in Deutschland in der Schule gegangen sind, kennen sie das Lied.
Okay.
Hat das Lied gelernt. Okay. Und dann lassen wir Lasse euch nächste Folge Bescheid, wie viel Prozent wussten. Ich frage auch.
Okay.
Cool. Dann sind wir zum Ende der Folge gekommen. Ist ganz anders gelaufen, als ich dachte. Wir haben über ganz andere Sachen geredet, als ich am Ende dachte. Aber war super, super spannend und ich hoffe, dass ihr das Gefühl habt als HörerInnen, dass ihr uns ein bisschen besser kennengelernt habt. Und interessiert natürlich auch, was für Fragen ihr habt. Also falls ihr Fragen habt oder sich Fragen ergeben haben aus unserem Talk, dann schreibt uns gerne. Und wir machen einfach noch eine Follow-up-Folge und gehen einfach mal durch eure Fragen durch und steigen tiefer in bestimmte Themen ein, die euch interessieren.
Absolut. Und wir waren euch die Frage schuldig. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu spät oder random, dass wir jetzt erst damit angefangen haben, aber wir wollten nicht über uns reden, weil es geht um den Podcast um viel, viel mehr als uns beide. Und das war uns wichtig, das nochmal klarzustellen. Genau. Dann war es das für heute von uns. Danke fürs Zuhören und schaut die Shownotes an. Da hinterlasse ich ganz viele Links.
Diese Folge wurde unterstützt von der Diversity Academy. Sie begleiten Unternehmen auf dem Weg zu echter Vielfalt mit Trainings, Beratung und digitalen Lösungen rund um DEI, Gleichstellung und inklusive Unternehmenskultur. Ihr Ansatz? Vielfalt ist kein nice to have, sondern ein Teil von Innovation, Compliance und Zukunftsfähigkeit. Mit gesetzlichem Rahmen wie der AGG, der CSRD oder der ESG schaffen sie skalierbare Lösungen für Organisationen, die ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen wollen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr zwischen den Folgen mehr von uns lesen wollt, könnt ihr uns gerne auf LinkedIn, TikTok und Instagram folgen. Wie immer freuen wir uns auch sehr über euer Feedback. Schreibt uns gerne einfach eine Nachricht. Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, könnt ihr einen Blick auf unsere Steady-Page werfen. Den Link dazu packen wir in die Shownotes.